Stammtisch.
Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann, auch wenn man es nicht so genau weiss.
RevLab.
Hallo miteinander beim Stammtisch heute.
Hallo.
Wir sind zu viert. Der Manuel ist da.
Hallo zusammen.
Der Matthias Krieg ist da.
Hoi.
Und der Stefan.
Heute aber zum Wohl.
Und natürlich auch ich, Friederike.
Yes.
Unser heutiges Thema heißt Sex and the Church. Es hat mehrere Gründe, dass wir auf dieses Thema gekommen sind. Der letzte war ein Post, den der Kurt Eschbacher selber gebracht hat auf Facebook. Er wurde interviewt von, jetzt habe ich das schon wieder vergessen,
Schweizerisch-Katholische Wochenzeitung.
Also von der Schweizerischen Zeitung wurde er interviewt, vom Journalist und die
Schweizerisch-Katholische Sonntagsblatt heißt.
Sehr gut. Und also wurde er interviewt und die Redaktionsleitung hat das Interview super gefunden. Alle waren glücklich und plötzlich hieß es, dass es doch nicht erscheint. Und nachher kam raus, dass jemand vom Bistum Chur interveniert hat mit der Begründung, dass der Kurt Eschbacher schwul ist. Und was man auch noch erfahren hat, war, dass der Journalist keine Aufträge mehr hat. Und auch sonst ist ja das Thema Sex in the Church auch bei den Reformierten ein Thema. Aber vielleicht fangen wir erstmal bei Kurt Eschbacher an.
Ja. Ich habe das gelesen und denke, es ist schon noch krass, dass eine Zeitung, die ich vorher noch nie kennt, also noch nie etwas davon gehört habe, Schweizerisch-Katholisches Sonntagsblatt, noch nie mitbekommen, dass das überhaupt gibt, jetzt wieder solche Presse macht. Und dort ist mir schon noch einmal klar geworden, dass es einen richtig grossen Unterschied gibt jetzt zwischen einer reformierten Kirche und einer katholischen Kirche, nämlich insofern, dass wir wirklich durchgehend synodal organisiert sind, während ja die katholische Kirche so ein Doppelsystem hat, oder mit Bistümer und Synoden.
Genau. Die Frage wäre natürlich, ob die Redaktion sich auch hätte weigern können, auf Chur zu hören oder ob sie musstet. Das wüsste ich jetzt nicht.
Gut, also wenn du so eine Intervention ernst nimmst und nachher jemandem wie Kurt Eschbacher, der sich für so ein Gespräch bereit erklärt hat, eigentlich mitteilst, dass jetzt das Interview nicht springen kann, dann wird der Druck schon relativ gross gewesen sein. Vielleicht nicht so, dass sie das direkt können anordnen können, aber so, dass du vielleicht weisst, dass du im nächsten Jahr einfach viel weniger Geld hast. Oder?
Also es gibt ja Länder, die haben diese Doppelstruktur nicht, zum Beispiel Polen oder Russland. Gestern habe ich in einer deutschen Polizendung gesehen, dass jetzt im Vorfeld von der Wahlen zu Polen ein Journalist, der selber schwul ist, hat eine Zusammenstellung gemacht von allen Ortstafeln von polnischen Dörfern und Städten, wo beim Einfahren ins Dorf eine Tafel hat, dass die Stadt oder das Dorf LGBT-frei sei. Also es gibt ein Viertel von Polen ungefähr, gibt's, wo LGBT-frei ist. Das ist natürlich die gleiche Formulierung wie judenfrei in der Nazi-Zeit. Das heisst, da ist es dann die katholische Kirche, die ganz nah beim Staat ist. Da gibt es keine Doppelstruktur. Da haben sie einen Jungen gezeigt, der 15 ist und mit, ich weiß nicht, mit dem Kreuz oder der Bibel in der Hand sich wie der Chines da gegenüber der Panzer beim Tiananmen, steht er einer LGBT-Versammlung, wo da marschiert, entgegen. Also das ist ja nichts Neues. Und Church in, also Church, Sex and the Church ist ein Running Gag seit Jahrhunderten.
Du sagst jetzt seit Jahrhunderten, ist das wirklich so? Also es nimmt mich Wunder, es ist keine rhetorische Frage. Ich habe immer irgendwie das Gefühl, das ist etwas, was so unser grosser Sündenfall war im 19. Jahrhundert, dass wir so brüht worden sind und irgendwie Sex zum einem religiösen Thema ist geworden, wo man mit allerlei Regeln und Verbot beleidigt.
Ja, ja, also wir haben einen kleinbürgerlichen Zugang zu dem, oder? Und Kleinbürger, die in der Kirche am meisten zu sagen haben, die bestimmen da auch den Ton. Aber es hat vor 500 Jahren, zur Zeit von Luther, haben in Rom Päpste ihre Kinder im verheiratet, selber in den päpstlichen Kirchen in Rom. Und alle Welt hat das gewusst. Also die Borgia-Päpste, die haben es ziemlich heftig getrieben. Also es gibt auch den anderen Zugang, aber Sex und Kirche ist ein ewiges Problem.
Also vielleicht müssen wir so sagen, die Kirche hat ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob das im 4., 5. oder 6. Jahrhundert war, das Institut von der Ehe eingerichtet, oder? Und das war ja eigentlich zunächst mal zum Schutze von der Frau. dass nicht die Männer einfach mit alle Frauen geschlafen haben und nachher haben sie sie sitzen lassen mit den Kindern. Aber das zeigt schon, dass Kirche immer so ein bisschen Sexualität eingedämmt hat. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass einfach die sich in der Sexualmoral von der Kirche auch immer die Moral von der Gesellschaft oder von den tragenden Gruppen zeigt, oder? Ja, und es hat Zeiten gegeben, wo das überhaupt kein Thema war und da haben auch die Päpste gemacht, was sie haben wollen.
Das ist schon in der Bibel so. Also es gibt Salomo.
Aber da gab es noch keine Kirche.
Nein, aber es gibt Salomo, wo 1000 Frauen gehabt hat und es gibt Levitikus, wo jede Abweichung von der Familie und der Sippe, also abweichendes Verhalten mit Todesstrafe sanktioniert. Also das gibt es auch beides in der Bibel schon. Und spiegelt, wie du sagst, es spiegelt gesellschaftliche Interessen, zum Beispiel das Interesse am Sicherstellen von der Institution, Ehe, Familie, Staat. Aber es gibt auch völlig was anderes. Es gibt Liebschaft zwischen David und Jonathan und das ist eine homoerotische Liebschaft gewesen. Und es gibt wunderschöne Texte darüber in der Bibel.
Aber ich finde den Gedanken schon noch wichtig von der Friederike, dass das Anliegen der Ehe in der Kirche nicht einfach immer nur von Sexualfindlichkeit und Brüderie getrieben war, sondern dass es auch den Aspekt hat vom Schutz von der Frau, von Familie und so weiter, dass das auch zumindest ursprünglich ein Motiv war. Und interessant ist ja jetzt, dass wenn du die Päpste erwähnst, das ist ja ein Punkt, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, wo jetzt ein Martin Luther auch besonders schockiert hat, also der moralische Zerfall in Rom, wo dann eigentlich in der Reformation drin eigentlich auch der, so wie ein Impuls enthalten ist, zum auch im sexuellen Bereich nicht diesen Verfallserscheinungen zu erliegen.
Ja, das ist völlig klar. Und da hat Luther recht gehabt und ihr habt völlig recht, die Institutionen haben einen grossen Schutzwert. Also das ist ein Schutz für die Frau, das ist aber auch der Schutz vom Mann, das ist Schutz vom Kind. Also ja. Es wird Schutz ausgesprochen, das ist richtig.
Es wird aber, Ordnung, oder?
Genau, aber wann, die Frage ist ja, wann kippt das um in Doppelmoral? Mhm. Und was ich nur will sagen, ist, die Doppelmoral hat es immer und ewig schon gegeben. Also schon, ja. Schon dann, wo niemand darüber geredet hat, über Übergriff auf Buben in den katholischen Kirchen, in Klöstern, in Klosterschulen, hat man ganz klar gewusst, kenne ich Leute, mir erzählt haben, im Kloster von der Mönch ist ein Großteil ist auch schwul. Also das hat es schon immer gegeben. Das ist bei MeToo genauso, was in der Filmindustrie, dass man sich muss durchschlafen muss, um irgendwie die guten Rollen zu bekommen. Das ist immer dann, wenn der Schutz, der berechtigte Schutz umkippt in Doppelmoral. Und die Frage ist, wann ist das der Fall?
Okay, aber jetzt sprechen wir über zwei verschiedene Sachen, also, oder zwei Aspekte, Sex und Kirche. Das eine wäre Brüderie und das andere wäre Doppelmoral, genau. Oder?
Gut. Und ich glaube, es wäre auch dort drinnen noch einmal wichtig, dass man dann sagt, wir müssen noch einmal unterscheiden zwischen Sex und Gewalt, oder?
Ja.
Also wenn es jetzt irgendwie darum geht, dass Buben missbraucht werden in der katholischen Kirche, würde ich jetzt das weniger mit Sex in Verbindung bringen, sondern mit Gewalt. Mhm. Und das ist wahrscheinlich zu keiner Zeit etwas gewesen, wo man jetzt hätte können sagen, ja, da ist man noch stolz drauf, wenn das rauskommt. Was so meine These wäre, die ich hätte für das Ganze, ist, dass wir eine lange, lange Zeit haben, wo Religion zusammen auch mit weltlicher Macht und so Gesellschaften strukturiert, Orientierung gibt, quasi sagt, wie das eine Familie zu leben hat, wie das die ganze Geschichte mit Fortpflanzung, mit Eigentum etc. geregelt werden. Das haben wir einen grossen Teil, wo Religion mitmischt. Und dann haben wir doch aber so etwas wie einen Clash, der das abbricht, wo Religion nicht mehr ein System ist, wofür das zuständig ist. Und mir denkt, dass sich dort eben die ganze Thematik von wer darf, wenn, mit wem, wie Sex haben, nicht abschwächt, sondern sogar intensiviert. Also das, was Friederike gesagt hat, mit der Ehe wird im Prinzip zuerst mal eingeführt, auch als Schutz für die Frau, die nicht einfach bleiben sitzen werden kann. Das ist ja dort dann eigentlich nicht mehr der Punkt gewesen. Aber genau zu diesem Zeitpunkt intensiviert sich noch einmal der ganze Diskurs darüber in der Religion.
In der Kirche.
Und in den Kirchen. Oder?
Also
und das ist so ein bisschen das Gefühl, ich weiss nicht, mögt ihr euch noch erinnern, durch Van Schaik,
Ja, Karel van Schaik.
Karel van Schaik hat doch ein Buch geschrieben, Tagebuch der Menschheit, wo er wie die Idee hat, dass du irgendwelche extremen Randpositionen musst besetzen, wo nachher dann innerhalb von deiner Gruppe eine Identität stiften. Und ich glaube, Sexualität ist genau zu dem geworden. Und das nennt mich jetzt eben Wunder, Manu. Du hast ja so einen freikirchlichen Background auch, oder? Wo ja Sex ständiges Thema ist, das an euch herangetragen wird, das aber auch verhandelt wird. Ist das etwas, das die quasi intern brauchen, um Identität zu stiften? Ist das für das wichtig? Oder würdest du eher sagen, ja, eigentlich ist es für uns gar nicht so wichtig, aber wir sind ständig darauf angequatscht worden?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde das noch schwer zu beantworten. Auf jeden Fall bin ich mit einer sehr, sehr starken theologischen Überhöhung auch von Sexualität aufgewachsen. Das können wir natürlich auch andernorts verorten, also wenn man das Sakrament von der Ehe und so, das ist auch eine relativ steile Vorgabe, oder? Da hast du im Prinzip auch eine weltliche Institution, die dann theologisch extrem aufgeladen wird, oder? Und ich habe das auch so ein bisschen so erlebt, dass eigentlich Sexualität ist omnipräsent gewesen. Es gibt fast eine Sexbesessenheit von der Evangelie Szene, würde ich jetzt sagen. Also das ist fast alles gewesen, was einem irgendwie interessiert hat, aber halt immer unter negativem Vorzeichen, oder?
Okay.
Und das ist schon, ich glaube, das ist auch ein Problem. Das ist auch ein Problem jetzt im Generationenwechsel, wo ich das Gefühl habe, dass jetzt auch in evangelikalen, freikirchlichen, pietistischen, hochreligiösen Milieus, dass dort eine neue Generation die ganzen Regeln nicht mehr gleich mitmacht, oder? Und dass jetzt einiges auch ein bisschen ins Wanken kommt. Ich bin natürlich noch vertraut gewesen mit ganz, ganz strengen Vorgaben. Also kein Sex vor der Ehe ist dann noch Grümpeli-Turnier gewesen, oder? Ich kenne Leute, die sich bis zum Tag von ihrer Trauung nie geküsst haben. Oder?
Ich habe es in meiner Freikirche, wo ich aufgewachsen bin, habe ich es erlebt wie der Sohn von einem Leitenden hat müssen am Sonntag vor versammelter Gemeinde Buße tun und auf die Bühne. Und das Schuldbekenntnis, dass er Sex von der Ehe hatte. Ja.
Also ich habe das noch kennt in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, dass man dann, und das habe ich besonders perfid gefunden, dass man im Traugottesdienst ein Bekenntnis eingebaut hat, dass dann der Brut oder der Bräutigam zugestehen, dass sie nicht rein in die Ehe gehen. Oder? Und das hat man dann ausgerechnet.
Also dann, wo die verheiratet werden, oder?
Ohne Scheiß.
Aber was soll das?
Zum grossen Befremden von freikirchlich nicht sozialisierten Anwesenden, ja, oder? Das finde ich ganz, ganz fatal. Aber ich will jetzt gleich, bevor wir jetzt da ins grosse evangelikale Bashing würde einsteigen oder so. Ich würde einen Weg sagen. Ich habe einen Respekt vor Leuten, die bereit sind, enthaltsam zu sein und bereit sind, Verzicht zu üben für etwas, wo ihnen persönlich viel wert ist. Also ich habe nicht viel Respekt für Leute, die keinen Sex haben vor der Ehe, wie es ihnen als Regel vorgeschrieben worden ist oder wie sie Angst haben, dass Gott sie bestraft oder wie sie das Gefühl haben, Gott belohnt ihre Ehe dann mit Glück und Segen und weiss nicht was, weil sie warten. Das finde ich vom Motiv her nicht wahnsinnig respektabel. Aber Leute, die zum Beispiel sagen, ich will verzichten, die Sexualität und die Intimität von meiner Freundin quasi zu geniessen oder in Anspruch zu nehmen, bevor ich bereit bin, mich dieser Person gegenüber auch zu committen. Ja. Oder? Und ich kenne Leute, die aus dem Motiv heraus sagen, ich will meiner Freundin zugestehen, dass sie Sex kann haben mit dem Partner, wo sie auch wird heiraten. Und solange ich nicht weiss, dass ich das bin, will ich das auch nicht nehmen von ihr. Ich hab Respekt vor dem. Und besonders in einer Gesellschaft oder Kultur, wo Verzicht überhaupt in vielen Bereichen gar nicht mehr
kennt. Du hast ja jetzt genau schön den Moment beschrieben, wo das auch umkippen kann. Also ich würde mal sagen, eine Grundfunktion von allen Institutionen ist, dass sie Wert vermittelt. Die werden weitergeben. Aber in dem Moment, wo die Werte nicht mehr aus sich selber verstanden werden, das hast jetzt du beschrieben, das ist der positive Teil, sondern zum Disziplinierungsinstrument werden von Leuten, die Macht ausüben wollen. Das können auch Gemeindeleiter sein, das können Eltern sein, das kann ein älterer Bruder sein oder wie auch immer. Also in dem Moment, wo Macht ausgeübt wird, da kippt eigentlich das um, dann ist der Wert nicht mehr, weil er selber einen Wert hat, wichtig, sondern dann ist es ein Instrument zum Disziplinieren. Das passiert in allen Institutionen immer wieder.
Und ich glaube auch, dass sich ja wie Voraussetzungen ändern. Also das, was jetzt du vorausgeführt hast, Manu, mit dem quasi, man möchte die Intimität nicht zulassen, bevor nicht auch ein Commitment da ist.
Genau.
Und man nimmt etwas. Oder so. Das ganze Bild kann ich dort sehr gut verstehen, wo man kann sagen, ja okay, sie könnte ja schwanger werden, man könnte irgendwie zu einer Familie werden, ohne dass man das möchte oder whatever. Oder beide wissen, sie wollen nicht abtreiben und dann ist das irgendwie doch ein recht ein grosses Risiko. Aber wenn jetzt davon ausgehst, dass die meisten Teenager heute wissen, wie man verhütet und man würde eine grosse Energie darauf setzen, dass sie das machen, dann könnten die ja im Prinzip zusammen Sex haben, ohne dass jetzt jemand am anderen etwas nimmt, sondern die geben sich ja dann eher etwas.
Ja, aber es geht natürlich da, in dieser Denke geht es nicht nur um das Risiko von Nachwuchs, wo man dann bereit ist oder nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, sondern es geht um den sexuellen Akt an sich, oder? Dass man sagt, das ist etwas ganz Intimes, etwas ganz Exklusives, wo ich nicht einfach mit jedem kann oder will erleben, sondern wo ich möchte, dass einem anderen zugestehe, dass der Partner das kann mit dieser Person erleben und geniessen, wo dann tatsächlich ein Leben auch mit dieser Person
verbindet. Was ich nicht verstehe, also ich verstehe oder ich spüre, dass Sexualität wie einen ganz hohen Wert hat, wo sonst vielleicht in anderen Bereichen nicht so hat. Aber was ich nicht verstehe, ist, Intimität ist doch nicht was, wo abnimmt. Du kannst doch mit jemandem sehr intim sein und dann mit einem neuen Partner zu einer späteren Zeit auch wieder intim sein. Das nimmt einem doch gar nichts weg. Es macht höchstens Sinn, wenn man sagt, ja, die Jungfräulichkeit wird einem weggenommen. Wobei, das ist ja auch kein Ziel, sondern Ausgangspunkt. Oder?
Ja, aber
ich verstehe eigentlich die Logik nicht.
Das ist so eine Art Sakralisierung oder Idealisierung von der Jungfrau oder so.
Ja. Das schon oder vom ersten Mal.
Ich habe das zum Beispiel so erlebt mit meinen Kindern, dass ich, als ich das erste Kind einfach hatte. Und ich mir nicht vorstellen können, als wir das zweite Kind erwartet haben, dass ich nochmal einen Mensch so gerne haben könnte wie das erste Kind. Mhm. Und ich habe das aber genau so können. Mhm. Und zwar sofort, als ich da war. Mhm. Und etwa so stelle ich mir das vor mit Intimität und Liebe. Also dass es nicht etwas ist, wo man quasi eine begrenzte Ressource hat, um etwas zu empfinden, oder?
Und dazu gehört aber auch, und um auf den Kurt Eschbacher zurückzukommen, Libido ist ein unheimlich starker Antrieb. Wie Angst oder wie Neugier und anderes ist ein ganz starker. Und der hört nie auf. Und zu der Libido gehört, dass sie die ganze Bandbreite vom erotischen Erleben als Möglichkeit hat. Nicht jeder ergreift alle Möglichkeiten. Aber jeder hat eigentlich Zugang zu allen Möglichkeiten. Mhm. Das heisst, es gibt keine Menschen, die von Natur aus hetero- oder homosexuell sind, sondern jeder hat Zugang zur ganzen Bandbreite. Aber Gesellschaft hat das angefangen, sozusagen nach Kästchen sortieren. Dazu gehört jetzt auch das Kästchen LGBT. Einer von diesen Buchstaben hast du vielleicht. Oder keiner. Ich glaube aber, man kann schon in der Bibel zeigen, Erotik hat eine riesengroße Bandbreite. Und es ist für mich als Theologe immer interessant, dass Ahava im Hebräischen ein Wort ist, wo nicht aufgeteilt wird. Ich bin aber auch theologisch, aber auch freikirchlich. Ich bin aufgewachsen in der Unterscheidung von Philia, Agape und Eros.
Genau.
Ja. Ist aber ein kleinbürgerliches Konstrukt, das weder in der Bibel vorkommt, noch in der Philosophie, auch nicht im Symposion von Platon. Das ist eine Disziplinierungsmaßnahme. Das heisst, Agape darfst du immer machen, musst sogar. Eros ist sehr beschränkt und Philia ist im Sinne von nächster Liebe ist immer gut.
Okay, aber also ich habe jetzt erst gedacht, du meinst eine andere Dimension von nicht beschränkt und das wollte ich nochmal einfügen. Du hast gesagt, wir reden nicht von Gewalt, wir reden von Sexualität. Und aber, dass Menschen überhaupt auf die Idee kommen, dass Sexualität domestiziert werden muss, hängt auch damit zusammen, dass Sexualität eben auch eine ganze Bandbreite hat.
Ja, und Sexualität kann in sich Gewalt
auslösen, genau. Oder?
Also total. Ja. Und auch zum Teil kann ja genau das gut sein und lustvoll erlebt werden.
Genau. Alles. Das ist also ich denke, die Angst vor der Kirche, vor der Sexualität, ist die gleiche Angst, die die Kirche hat gegenüber der Mystiker. Das ist etwas, wo sie nicht kann disziplinieren kann. Wo die Leute
nicht kontrollierbar ist quasi.
Da hat sie einen Kontrollverlust.
Ja. Aber das verstehe ich jetzt nicht mit katholischer Kirche und Homosexualität als Kontrollverlust. Verstehe ich nicht. Warum? Das muss doch für sie gar kein Kontrollverlust
sein. Nicht Homosexualität, sondern Sexualität insgesamt.
Ja.
Und darum hat man angefangen, das zu disziplinieren. Man hat Kästchen geschaffen, Kategorien, und dazu gehört zu den No-Gos gehört bei der einen Katholiker, längstens nicht bei allen, also bei einer Minderheit gehört Homosexualität dazu. Das sind aber die Konkretionen von Disziplinierung, um es im Griff zu bekommen. Oder? Ja. In Polen haben offenbar viele Menschen, ein Großteil der Bevölkerung, wo die Pisswelt und so, haben Angst davor, dass, wenn Homosexualität zugelassen wird, sozusagen ein Fass aufgemacht wird und Menschen losgelassen und aber nicht mehr kontrollierbar sind.
Also hier bei uns ist ja schwul sei schon halb normal,
ja, aber
oder?
Kur ist der schon fast in Polen, oder?
Okay.
mental sicher, geografisch warten wir noch. Aber das könnte man jetzt auf zwei Arten deuten, was wir jetzt gerade diskutiert haben. Ich probiere mal so die beiden Pole zu zeigen und bin dann gespannt, was die dazu meinen. Das eine wäre, man könnte sagen, okay, wir alle könnten eine ganze Bandbreite von Sexualität erleben und sehr viele machen das ja nicht. Sehr viele gehen heterosexuelle Beziehungen ein, heiraten dann, haben eine Familie, betrügen sich ein paar Mal, aber bleiben irgendwie insgesamt in diesem Schema und bleiben dann verpflichtet. Jetzt könnte man sagen, das könnte ja irgendwo eine Frusterfahrung sein, die nachher dann auch so eine Art Gereiztheit als Reaktion hervorruft. Das wäre so vielleicht die eine Deutungslinie.
Also ich erlaube mir nicht, was alle anderen sich... Ja, okay.
Was die anderen dürfen und darum bin ich nachher hässig. Mhm. Man könnte dort sagen, es könnte gerade umgekehrt sein. Ich erlebe das als Verunsicherung, die ich mit dem nicht mag stellen und das kann eine gewaltsame Abwehr geben. Das dann ist ja auf der anderen Seite noch der andere Pol, der vielleicht so ein bisschen religionsspezifisch ist. Und das ist das, was du hast gesagt hast, mit dem Sexualität ist nicht domestizierbar. Also wir kriegen es nicht in den Griff. Es ist eine andere Art von Energie. Und gleichzeitig merken wir aber, dass ganz viel von dem, was eben nicht mehr Sexualität ist, sondern wo Gewalt beinhaltet, irgendwo stark religiöse Momente drin hat. Also ich meine jetzt in der Herstellung von Hierarchie, also ganz klar Missbrauchsskandal, die seit 2010 sind aufgekommen, oder? Aber auch
Übergriffsskandal
und so, wo man merkt, dort spielt etwas mit rein, wo ich jetzt als selber mich religiös verstehender Mensch nicht kann sagen, das hat gar nichts mit Religion zu tun. Das glaube ich eben auch nicht.
Das ist ja hochreligiös, oder? Also die Kirche hat verlehrt, was sie mal sehr gut hat können. Die katholische Kirche noch besser als Protestanten. Sie hat zum Beispiel vor der Fastenzeit hat sie die Orgie zugelassen. Sie hat sie sogar institutionalisiert.
Fasnacht.
Oder? Fasnacht ist eine institutionalisierte Orgie als Stelle von der römischen, griechischen Bacchanalie. Das heisst, dass man hat eine Auszeit, wo plötzlich alles erlaubt ist. Das heisst, irgendein Glünki kommt der Schlüssel über für die Stadt und man zieht auf der Straße umeinander, wie man es sich sonst nie darf. Und das, eine Religion ist gescheit, ein Staat ist gescheit, Institutionen sind gescheit, wo das Orgiastische, also der Übertritt, die Ekstase zulässt und integriert und die Institution ist dumm, wo sie moralistisch ausblendet. Weil das kommt dann irgendwo noch jemand anderes wieder führen.
Mm. Also es ist ja etwas, was Alain de Botton in seinem Buch «Religion 2.0» hat gefunden, das kann man von Religion lernen. Er meint natürlich eben Religion, wie sie mal war, dass es Orgie braucht. Das kommt dort dann einfach. Und der Franziskus hat ja im Vorfeld zu dieser, ja, wahrscheinlich muss man sagen, dann doch ein bisschen harmlos vonstatten gehenden Synode, die sie hatten, wo sie haben wollen, über Sexualethik in der katholischen Kirche reden, ja gesagt, also wenn wir die Ampel immer auf Rot stellen, oder, dann fahren halt irgendwann einfach alle überall durch. Das wäre ja quasi wie die zwei Modelle. Also du brauchst anscheinend irgendwie Ventilfunktionen.
Ja. Also man muss den Exzess muss man in einer Gesellschaft soziologisch man muss ihn einbauen. Wenn man ihn nicht einbaut, ist man ihm ausgeliefert.
Oder du verzichtest auf Regularien.
Ja.
Oder? Eine sehr liberale Gesellschaft braucht vielleicht gar nicht so viel Exzesse wie streng geregelte.
Genau.
Müsste dann die Logik davon sein.
Und das kann man natürlich üben, das kann man auch in der Familie üben. Also man kann immer mit Messer und Gabel essen, man kann aber mal ein Fest daraus machen, richtig mit der Hand zauen. Das findet Kind lustig, das findet auch Erwachsene lustig.
Chicken Wings.
Bei uns war das früher gewesen, einmal im Jahr, lustigerweise, wenn Katholiken Fasnacht hatten, sind wir in Wienerwald und haben so Hühner gegessen, oder? Brathändel mit der Hand. Das war eine richtige Orgie gewesen. Am Schluss war alles fettig gewesen.
Aber was würde das, Matthias, jetzt zum Thema Sex heißen? Wie würdest du jetzt die kirchliche...
Ich will noch etwas sagen zu dem. Ich habe mir jetzt einfach gerade vorgestellt, mit dem, was der Manu vorhin erzählt hat. Ich stelle vor, du heiratest dann. Und dann heisst es, sie war immer anständig gewesen, bis auf die vier Orgien, die sie mitgemacht hat.
Ich würd mir wünschen, eine Debatte in der Kirche, eine Debatte über den Exzess. Und ich würde jetzt mal sagen, ethisch, mir ist lieber eine sexuelle Orgie als eine Finanzorgie, wo dann wieder nur ein Paar sich bereichert.
Gut, da muss man sagen, wir haben gerade beides im Moment, oder? Bei den Reformierten.
Aber jetzt,
also man kann sagen, nach der Orgie zahlen wir jetzt Zechen, oder?
Genau.
Ja. Aber findet ihr jetzt, dass es sich um eine Orgie handelt?
Nein, das klingt alles ziemlich verdruckt. Das ist ja eben schlimmer dran. Also ich rede jetzt überhaupt nicht über die Beschwerden, die wir immer noch nicht wissen, was drin steht. Das meine ich überhaupt nicht. Sondern ich rede über das letztendlich dann doch relativ gut bürgerlich braven und langweilige Ding, dass zwei Leute, die im Rot sind, zusammen ein Geschleif haben kann. Oder? Aber wenn man sich jetzt überlegt, was das nachher verursacht, was jetzt aus dem heraus passiert, dann würdest du dir tatsächlich wünschen, dass die ein bisschen mehr Fasnacht hätten gemacht in Bern.
Dann würde es sich wenigstens lohnen, dass es jetzt so teuer ist.
Ja, ich hätte mir gewünscht, dass es Stoff für eine Tragödie wäre, aber es ist einfach Stoff für eine ganz einfache Komödie. Es ist eine Operette, die jetzt da passiert ist, leider, und ich fürchte, man diskutiert nur über das Operettenhafte und nicht über das, was gefehlt hat, nämlich die staatspolitische oder kirchenpolitische Grandezza, die hat völlig gefehlt, oder?
Wie hätte die können aussehen jetzt? Ich habe mir das überlegt, was hätte man denn jetzt können besser machen? Ich habe mir überlegt, in dieser Situation vielleicht herzustehen und sagen, hey, schau mal, wir haben das mit unseren Partnern geklärt, wir finden es das toll, dass es Ehe gibt und machen das auch ruhig weiter so. Wir für uns haben das jetzt ein bisschen erweitert und sind so ein tolles Modell für Polyamore-Beziehungen.
Naja, also zum
also wo es angefangen hat, hättest du das vor?
Das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Ich finde, man darf auch als Kirchenleitender oder als Politiker darf man verliebt sein und alles Mögliche machen. Nein, das, was ich von einem Politiker erwarte, auch Kirchenpolitiker, ist, dass er Sinn hat für magistrale Pflichten und Funktionen. Und magistral wäre gewesen, den richtigen Zeitpunkt zu wissen. Und magistral wäre gewesen, zu wissen, wann Ausstand angesagt ist und wann nicht. Und die beiden Sachen sind nicht passiert, oder? Und das ist das eigentlich Operettenhafte, wo dazugehört. Das Ganze liest sich wie ein Stück vom Nestroy. Und wahrscheinlich wird es mal irgendwann eine Komödie geben darüber.
Nein, zu wenig lustig.
Das Magistrale hat gefehlt.
Ja, also ganz abgesehen von moralischen Fragen hat Professionalität gefehlt bei dem auch, oder? Und jetzt muss man das aufräumen und das Ganze wird zu einem riesen Presse-Debakel. Und schlussendlich strahlt das negativ auch auf die reformierte Kirche aus. Und das finde ich schwierig.
Aber oder? Weißt du, zu einem Pressedebakel und dass wir jetzt so einen Schutthaufen haben, den man aufräumen muss, das liegt ja jetzt ganz blöd gesagt nicht daran, dass zwei Menschen miteinander eine Affäre haben kann, sondern dass das passiert in einem Umfeld, wo du es quasi für undenkbar haltest. Dass du einfach herstehst und offen mit dem umgehst. Und das ist doch seltsam in einer reformierten Kirche, wo ein Karl Barth relativ offen in einer Dreiecksbeziehung hat können leben. Oder? Und das ist ja jetzt doch schon irgendwie, was ist das, 90 Jahre her. Wo man doch irgendwie sich würde sagen, wir müssten doch da einen Schritt weiter sein. Wir müssten doch sagen, wir finden bei Beziehungen wichtig, dass die Leute, die in die Beziehung involviert sind, auf Augenhöhe sind miteinander, dass sie Verantwortung übernehmen füreinander. Das sind doch Kriterien, wo man das daran messen. Aber doch nicht irgendwie eine kleine bürgerliche Sexualmoral, wo nachher dann im Prinzip, sobald du die verletzt ist, hast du nachher eine riesige Hypothek, die nicht mehr los wirst. Es darf ja eben gar nicht auffliegen. Das sind ja wie die Spiele.
Es sind eben, wie wir am Anfang gesagt haben, sind Werte verloren gegangen. Oder? Also das Gegenstück ist der Willy Brandt. Der Willy Brandt ist zurückgetreten, weil er einen Spion bei sich hatte, den er gar nicht dafür
hatte. Wo der Herbert Wehner ihn gezwungen hat.
Ja.
Aus anderen Gründen.
Er ist zurückgetreten. Bei uns und in unserer Zeit tritt niemand zurück. Man wartet immer, bis eine Untersuchungskommission und was weiß ich was alles, bis der Scherbenhaufen groß genug ist. Und das heisst, da beschädigt man eigentlich Institutionen, indem man die Werte, die die Institution eigentlich vermitteln sollte, schon gerade selber nicht mehr achtet.
Okay, aber wie der Stefan gesagt hat, es braucht eben eine Grandezza, nicht nur um magistral zu sein, sondern auch, um auch sowas zu machen, zu sagen, natürlich. Ja gut, das ja. Haben wir...
Genau. In dem Moment, wo sie gemerkt haben, unsere Beziehung verdreht sich nicht mehr mit der Aufgabe politisch, die wir haben, hätten sie
reagieren
sagen, müssen. Das ist der Moment, jetzt müssen wir zurücktreten, um unsere Liebe schützen zum Beispiel, aber auch die Institution und ja. Unseren Auftrag.
Vielleicht war sie nur heimlich interessant.
Aber vielleicht bringt das Ganze jetzt auch die Institution vorwärts. Oder? Vielleicht sind wir jetzt nicht so dumm und sagen, ja, jetzt bestücken wir das einfach mit neuem Personal und führen nochmal die gleiche Komödie auf irgendwann. Mhm. Sondern vielleicht sagt man ja, hey Mann, das war jetzt irgendwie schade, gewesen, dass das so passiert ist. Toll war, wie schnell dass man nachher doch auf alles reagiert hat. Oder? Also die Beschwerde kommt im Januar, jetzt haben wir...
November ist sie, glaube ich, oder?
Ja. Aber dann kommt es zu dieser Anhörung jedenfalls. Jetzt haben wir den Scherbenhaufen, vielleicht haben wir ja bis nach der Sommerferien schon wieder etwas geordnet. Aber vielleicht ist es eben jetzt der richtige Moment, zu sagen, wir wollen gar nicht mehr zurück zu dieser alten Ordnung, die wir hatten, sondern wir wollen vielleicht eine andere Art von Kultur haben, wie man über Beziehung und Sexualität in unserer reformierten Kirche nachdenken kann. Nämlich ohne, dass es pornografisch oder schlüpfrig muss werden, aber auch nicht immer in diesem kleinbürgerlichen, normierten Korsett, wo alles immer gerade, ich mache jetzt extra Anführungszeichen, gell, Sexskandal ist, wenn
also meine Hoffnung wäre schon, dass die Kirche mal wegen einer richtigen Innovationsorgie ins Gespräch kommt und nicht wegen so einem kleinbürgerlichen.
Ich warte immer noch auf den Vorschlag von der Sexorgie, die es noch braucht. Okay, ich gebe auf.
Ich denke darüber nach.
Ja.
Gut, also Matthias, das heisst, du bist ganz sicher nächste Woche wieder dabei und erzählst uns von den grossen Plänen nach dem Reformationsjubiläum. Ich danke euch, dass ihr dabei seid. Es hat Spass gemacht, wir haben ein bisschen lang gemacht. Wir freuen uns auch auf eure Ideen zu Orgien, Fasnacht, Komödie und Tragödien. Und gebt euch Sorge, bis in einer Woche. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Adieu.
RefLab.